Die erste Bibelstelle ist Psalm 2. Warum toben die Nationen und ersinnen die Völker nichtige Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herrscher halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Aber der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Einst wird er in seinem Zorn mit ihnen sprechen und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich habe meinen König auf meinen heiligen Berg Zion eingesetzt. Verkünden will ich den Beschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, so will ich dir die Nation zu deinem Erbe geben und die Enden der Erde zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So handelt weise, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr auf dem Weg nicht umkommt, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn vertrauen. Die zweite Bibelstelle ist in Offenbarung 21, Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: Sieh da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihnen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz werden mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Sieh, ich mache alles neu. Und zu mir sagte er: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort, das wahrhaftig und gewiss ist. Schenk du uns nun durch deine unersättliche Gnade den Glauben, um diese Worte anzunehmen. Amen. Ja, wir haben gerade zwei Bibellesungen gehört und vermutlich hinterlassen sie recht unterschiedliche Eindrücke. Die erste aus Psalm 2 kann, gelinde gesagt, provozieren. Ja, ich denke, auf den ersten Blick wirkt sie vielleicht auch nicht sehr festlich. Vielleicht ist sie diesem Anlass gar nicht angemessen. In der zweiten Lesung dafür schwingt umso mehr Verheißung mit. Sie handelt von dem alten Menschheitstraum von einer besseren Welt. Vor nicht allzu langer Zeit hätten die meisten Menschen mit diesem Menschheitstraum vielleicht den technischen Fortschritt verbunden, als Weg hin zu einer besseren Welt. Aber ich denke, heutzutage ist das etwas anders. Mein Eindruck ist, dass die großen Bewegungen unserer Zeit von einer anderen Motivation angetrieben werden. Und das ist der tiefe Wunsch nach Toleranz, nach Angenommensein und nach Gerechtigkeit. Uns fehlt die Zeit, um auf die guten und weniger guten Seiten solcher Bewegung wirklich einzugehen. Deshalb will ich einfach nur bemerken, in welch unterschiedliche Richtungen diese Bewegungen verlaufen. Menschen lassen sich offensichtlich von ganz verschiedenen und sogar gegensätzlichen Vorstellungen davon leiten, wie diese bessere Welt eigentlich aussehen soll. Kapitalismus oder Sozialismus? Staat oder Familie? Globale Gemeinschaft oder Nationen? Radikale Gleichheit oder Unterschiedliche Ideale und Werte schließen sich von vornherein aus. Das ist oft der Fall und damit ist Polarisierung vorhergesagt. Toleranz und Gerechtigkeit sind damit utopisch. Wenn man das mit der zweiten Lesung vergleicht, dann klingt darin im Gegensatz viel, viel Hoffnung mit. Hier ist es nicht menschliches Streben, das eine bessere Welt erschafft, sondern Gott, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Gott verspricht eine neue Welt und in ihr verspricht er Gerechtigkeit. Leid und Schmerz haben keinen Platz. Der Tod ist besiegt, Tränen wurden abgewischt. Es ist eine Welt, in der selbstlose Liebe regiert und eine Welt, die wir als Menschen nie schaffen könnten. Die Taufe von Hannah gerade eben symbolisiert Hannas Zugehörigkeit zu dieser neuen Welt. Aufgrund des Glaubens von Theo und Katja zählen wir sie zur Gemeinde, auch wenn sie ihren Glauben noch nicht selbst formulieren kann. Wir dürfen davon ausgehen, dass Hannah in der verheißenen neuen Welt einen Platz hat, solange sie diesen Glauben von ihren Eltern annimmt. Aber gerade die Taufe eines Kindes drückt auch aus, dass niemand aus eigener Kraft zu dieser neuen Welt gehören kann. Hannah konnte hier außer ihrem süßen Äußeren wenig beitragen. Und ich denke, das ist ähnlich, wie wir gerade auch feststellen, dass rein menschliches Streben ohne Gott diese neue Welt nicht erschaffen kann, sondern nur zu immer neuer Polarisierung führt. Genauso braucht es auch Gottes Wirken, damit Hannah, damit überhaupt ein Mensch in diese neue Welt hineintreten kann. Die entscheidende Frage ist, was muss geschehen, damit die versprochene neue Welt Realität wird? Und die Antwort darauf finden wir am Anfang von Psalm 2. Bevor wir uns das im Psalm genauer anschauen können, müssen wir zuerst seinen Hintergrund verstehen. Auch wenn er sich nicht für alle festlich angefühlt haben mag, wurde er doch zu einem hohen Anlass gedichtet, nämlich zur Krönung von David als König über Israel, etwa 1000 vor Christus. Der Psalm ist aber auch so geschickt formuliert, dass man ihn auf einer zweiten Ebene lesen kann. Und zwar in Bezug auf den wichtigsten Nachfahren von David, auf Jesus Christus, der grob 1000 Jahre nach ihm in Erscheinung tritt. Auf diesen zwei Ebenen hilft Psalm 2 uns verstehen, wie diese neue Welt zur Wirklichkeit wird. Aber dazu muss dieser Psalm uns zuerst unser größtes Problem vor Augen führen. Und das ist der Konflikt zwischen Gott und Mensch. Nur wenn dieser Konflikt gelöst ist, wird eine neue, gerechte Welt überhaupt erst möglich. Der Konflikt wird mit folgenden Worten beschrieben. In Vers 1. Dort heißt es, warum toben die Nationen und ersinnen die Völker nichtige Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herrscher halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Hier begegnen wir einem globalen Problem. Völker und Könige rebellieren gegen Gott und seinen Gesalbten. Das ist ein Titel für den König. Es herrscht eine Rebellion. Und die Aufständischen sagen zueinander, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Die Völker meinen, dass sie sich von Gott befreien müssen. Sie meinen, dass sie ohne Gott besser dastehen würden als mit ihm. 1000 vor Christus sah das so aus wie auf der Karte, die ich, glaube ich, hier habe. Hier befindet sich Israel in der Mitte, Philistien ist im Westen, Aram und Aram-Zoba im Norden, Ammon im Osten und Edom und Moab im Süden. Und alle wollen sich selbst regieren. Alle wollen ihre eigenen Regeln und Gesetze aufstellen. Und hier ist der Punkt. Wir im 21. Jahrhundert denken noch genauso wie die Menschen damals. So wie die Menschen damals suchen auch wir heute noch Unabhängigkeit von Gott. Unsere Gesellschaft lehrt uns, selbstständig und unabhängig, das heißt autonom zu sein. Wer entscheidet darüber, was ich auf der Steuererklärung angebe? Ich. Wer bestimmt, wann ich die Wahrheit sage und wann sie mir eben nicht so in den Kram passt? Wer bestimmt über mein Verhalten und darüber, was gut und was falsch ist? Wenn ich sage, ich will mein Leben so leben, wie es mir passt, ich entscheide selbst, was gut für mich ist, dann putsche ich gegen Gott. Dann sage ich, ich bin König über mein Leben. König Klaus. Leider habe ich jetzt keine Krone. Mein Leben ist mein Reich. Und das hört sich vielleicht im ersten Moment gut an. Aber die Frage im ersten Vers sollte uns zu denken geben. Und das ist die Frage, warum? Warum würde ich mich gegen Gott auflehnen? Die Frage setzt natürlich zuerst voraus, dass es ihn überhaupt gibt. Aber wenn es Gott tatsächlich gibt, warum würde man sich gegen ihn auflehnen? Warum würde man Unabhängigkeit von ihm suchen? Was würde man sich davon versprechen? Mehr Freiheit, als wir von unserem Schöpfer bekommen könnten? Hoffen wir vielleicht, dass Gott es mit der Angst zu tun bekommt und sagt, okay, du hast gewonnen. Dass er die weiße Flagge hisst. Ich denke, in dieser Frage schwingt ein gutes Stück Überraschung mit. Und was davon zu halten ist, lesen wir hier auch im ersten Vers. Die Frage ist eine rhetorische, denn hier heißt es sind nichtige Pläne. Ja, sich gegen Gott aufzulehnen macht wenig Sinn, führt zu nichts. Und die einzige Frage, die hier wichtig ist, ist, wie wird Gott denn auf menschliche Auflehnung reagieren? Wie wird Gott reagieren? Man könnte sich da verschiedene Reaktionen vorstellen. Gott hat uns erschaffen, er erhält uns jeden Moment und er könnte einfach den Stecker ziehen. Ja, Advent ist die Zeit der Kerzen, manchmal geht auch was schief, vielleicht läuft der Wachs auf die Tischdecke oder noch schlimmer, es fällt eine um und dann bläst man sie am besten schnell aus. Man merkt überhaupt nicht, dass sie mal an war. Gott könnte das mit uns. Aber Gott zeigt eine andere Reaktion. Und der erste Teil davon ist, dass er lacht. Manchmal treten Kinder mit verschränkten Armen vor ihren Papa. Ja, sie stampfen mit dem Fuß auf den Boden und sagen mit finsterer Entschlossenheit, nein. Und als Eltern muss man sich dann manchmal schon irgendwie ein amüsiertes Lachen verkneifen. Ja, ist irgendwie ganz putzig, aber so richtig Angst kriegt man da eben nicht. Ja, allerdings ist das, was Gott hier macht, kein amüsiertes Lachen. Denn dazu ist der Aufstand einfach zu ernst. Meistens ist der Zorn von Kindern so schnell verraucht, wie er gekommen ist, aber diese Rebellen schrecken gegenüber Gott von nichts zurück. Das sehen wir am Karfreitag. Trotzdem lacht Gott. Und in Vers 4 geht es sogar noch einen Schritt weiter. Er spottet ihrer. Ja, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber das erscheint erstmal nicht sehr nett. Das passt vielleicht nicht so ganz in mein Bild von Gott. Es passt offensichtlich in das Bild der Bibel. Und ich denke, Spott gegenüber jemandem, dem es so todernst ist mit seiner Rebellion, der kann auch das Ziel haben, dass der andere vielleicht dadurch innehält. Dass er merkt, naja, wie albern eine Rebellion gegen Gott in Gottes Augen eigentlich wirken muss. Ja, meine Kinder sind noch halbwegs auf Augenhöhe mit mir, aber Gott thront im Himmel. Gott will, dass wir innehalten. Und aus dem gleichen Grund sagt Vers 5 auch, er wird sie erschrecken. Ja, sich mit Gott anzulegen mag völlig sinnlos und nichtig sein, aber es ist auch traurig. Und richtig tragisch, Menschen, die gegen Gott rebellieren. Geschöpfe, die gegen den rebellieren, der sie geschaffen hat. Auch wenn das völlig harmlos klingen mag, so bleibt es nicht ohne Konsequenzen. Denn, wir lesen hier, es macht Gott zornig. Und deshalb erschreckt Gott die Rebellen. Es ist nämlich ein gut gemeinter Warnschuss vor den Bug von Piraten, damit sie ihre aussichtslose Lage erkennen. Denn dieser Aufstand ist gefährlicher für uns als für Gott. Dieser Aufstand kostet uns die neue Welt. Er verursacht die Konflikte auf dieser Welt, weil jeder sein eigener Herr sein möchte. Und er disqualifiziert uns aber auch vom Zugang zu Neuen. Wie kann jemand einen Platz in Gottes Herz oder in seiner neuen Welt haben, wenn er im eigenen Herzen einen Aufstand gegen Gott übt? Man würde dort doch alles weiter kaputt machen. Wer gegen Gott rebelliert, der verliert alles, was Gott schenken möchte. Und davor sollte man tatsächlich erschrecken. Ein Warnschuss ist noch keine volle Breitseite. Gott will nicht einfach den Stecker ziehen. Er lässt eine Chance, und mit dieser Chance befasst sich Psalm 2 ab Vers 6. Dort sehen wir, Gott bleibt unbeirrt bei seinem Plan. Und er sagt, ich habe meinen König auf meinem heiligen Berg Zion eingesetzt. Punkt. Ja, Gottes Lösung kommt in der Form eines menschlichen Stellvertreters, dem gesalbten König. Seien wir mal ehrlich, auch das klingt etwas schräg, oder? Könige sind schon ein bisschen aus der Mode geraten, das müsste Gott doch eigentlich wissen. Wir fühlen uns der Demokratie verpflichtet. Warum also keine Demokratie? Winston Churchill hat mal gesagt, Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von allen anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert wurden. Ja, auf den ersten Blick spricht das vielleicht gegen einen König und man denkt, dann ist ja Demokratie doch besser. Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, weil jeder involviert ist. Alles muss ausdiskutiert werden. Man bekommt eigentlich nichts erledigt. Ja, sobald irgendwas schnell und effizient erledigt werden kann, besteht die Gefahr, dass irgendjemand diese Gewalt an sich reißt, weil nicht genug Kontrolle da ist. Sobald jemand in einem Staat etwas ohne Gegenkontrolle erreichen kann, beginnt er früher oder später seine Macht zu missbrauchen und korrupt zu handeln. Klar wollen wir keine Monarchie, denn die Macht, die damit einhergeht, verdirbt die Menschen. Und, ja, es ist so schön, vollkommene Macht verdirbt vollkommen. Wenn jemand mit absoluter Macht reagiert, dann haben wir ein viel größeres Problem als in einer Demokratie. Trotzdem setzt Gott einen König ein, um seinen Plan umzusetzen. Und dieser König wird die menschliche Rebellion beenden. Und das sehen wir an Gottes Bund mit dem König in den Versen 7 bis 9. In Vers 7 beschreibt der König in seinen Worten, beziehungsweise er nimmt die Worte Gottes auf und beschreibt damit die Beziehung zwischen Gott und ihm. Und er sagt, verkünden will ich den Beschluss des Herrn. Er hat es mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Das ist bei der Krönungszeremonie. Der König ist der Sohn Gottes, so hat Gott es beschlossen. Du bist mein Sohn, sagt Gott, und mit dieser besonderen Beziehung zu Gott. Als Vater gibt dem besondere Beziehung gibt dem Sohn auch eine besondere Berechtigung. Vers 8. Fordere von mir, so will ich dir die Nationen zu deinem Erbe geben und die Enden der Erde zum Eigentum. Fordere von mir. Es könnte auch einfach mit frage mich oder bitte mich übersetzt werden, so wie es in anderen Übersetzungen geschieht. Und daran sehen wir, dass der Sohn anders ist als wir, denn er erklärt nicht seine Unabhängigkeit. Er fragt, er bittet. Hier ist ein König, der nicht gegen Gott rebelliert, der nicht die Welt zu seinem eigenen Vorteil ausbeutet, der nicht sagt, ich zuerst, der sich nicht selbst bereichern will. Dieser König kann gefahrlos über die Welt regieren. Er hat den richtigen Charakter, um Gottes Welt wieder in Ordnung zu bringen. Weil der Sohn seinen Vater bittet, deshalb verspricht der Vater ihm die Regierung über alle Enden der Erde. Durch ihn wird Gott das Problem der Rebellion beenden. Durch die Regierung dieses Königs erschafft Gott die Welt neu. Aber wie wird Gott des Königs anstellen? Und welche Befugnisse wird Gott ihm geben? Nun, Vers 9 spricht eine klare und etwas unangenehme Sprache. Er sagt, du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. All das Böse in der Welt, aller Missbrauch, aller Rebellion, alles Falsche, alles, was Gottes Welt ruiniert, all das wird der König zerschlagen. Das ist eine ganz schön heftige Ankündigung. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil von uns sich das vielleicht herbeisehnt. Denn wir sehen uns doch nach dem Ende von Krieg und Konflikt. Uns ist wohl auch bewusst, dass das Böse dazu komplett vernichtet werden muss. Denn solange es irgendwo in irgendeiner noch so kleinen Ecke unbeschadet weiter existieren kann, solange wird die Welt nicht vollkommen gut sein. Aber vielleicht macht uns das auch nervös. Denn daraus ergibt sich ja ein ernstes Problem. Wir sind ja nicht unschuldig. Wir sind Teil des Problems. Gewaltherrscher und Demagogen sind nicht die einzigen autonomen Rebellen. Ich bin auch einer. Auch ich habe mein Leben ohne Gott gelebt. Kannst du dem zustimmen? Manchmal ist es so, dass die ganz Schlimmen sogar irgendwie hilfreich sind. Denn wenn man sieht, wie böse die sind, dann kann man sein eigenes Gewissen damit beruhigen. Im Vergleich dazu sind wir doch gar nicht so schlecht. Wir sind gesittet. Ja, wir gehen freundlich miteinander um, wir begrüßen uns, wenn wir reinkommen. Ja, wir fangen keine Kriege an, außer vielleicht manchmal im Wohnzimmer, aber mal ganz ehrlich, wir sind nicht so schlimm. Das Problem ist, wenn Gott das Böse aus der Welt vernichtet, dann geht es nicht um Vergleiche. Es geht nicht darum, einfach nur überdurchschnittlich wenig Böses getan zu haben. Wir alle stehen auf der falschen Seite des Zepters. Wie also sollten wir auf Gottes Beschluss reagieren? Das sagen uns die Verse 10 bis 12. Fangen wir mal anders an. Wenn dieser Psalm uns bis jetzt die gute Laune verdorben hat, da sind ja schon einige ernste Themen hier drin, dann kommt jetzt die Chance, wie dieser erste Advent und der Taufsonntag wieder zu einem echten Feiertag werden kann. Vers 10 drängt uns zuerst, dass wir weise sind. Ja, wir kennen ja jetzt den Beschluss Gottes. Wir wissen über den kommenden König Bescheid. Wir wissen, dass er alle Rebellion beenden wird. Deshalb sollten wir diese Warnung hören. Wir sollten sie zu Herzen nehmen. Und zwar so, wie die Verse 11 und 12 es beschreiben. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt. Und ihr auf dem Weg nicht umkommt, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wie lautet die Lösung? Wie lautet die Antwort? Wir sollten zu Gott kommen und ihm dienen. Wir sollten den Sohn annehmen und ihm mit Zuneigung begegnen. Küsst den Sohn. Das ist seine Herzenseinstellung. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen aufhören zu rebellieren. Und Gott sagt uns zu, dass er in diesem Fall nicht länger zürnt. Gott sagt uns zu, dass wir unsere Rebellion gefahrlos beenden können. Wenn wir erkannt haben, dass unsere Auflehnung falsch war und alles kaputt macht, dann schenkt Gott hier einen Ausweg und der Ausweg ist, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen, Vers 12. Wenn Gottes König das Böse zerstört und ein Ende mit aller Autonomie macht, dann wird niemand vor ihm wegrennen können. Er ist der Schöpfer, der Allmächtige. Aber Gott gibt uns eine viel bessere Lösung, einen viel besseren Ausweg. Wir können zu ihm hinrennen. Wir können uns ihm anvertrauen. Deshalb sagt Vers 12 am Ende, wohl allen, die auf ihn vertrauen. Bei ihm können wir Zuflucht und Schutz finden. Psalm 2 kann man mit Bezug auf König David lesen, den Herrscher damals. Aber sein Leben zeigt deutlich, er war einer von uns. In einem entscheidenden Moment in seinem Leben schreckt er selbst vor Mord nicht zurück. Er kann unser Problem nicht lösen. 1000 Jahre später erscheint sein Nachfahre, Jesus Christus. Als er getauft wird, hören wir Gottes Stimme, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und diese Worte schlagen ein wie eine Bombe. Am Leben von Jesus sehen wir, dass hier endlich der wirkliche Sohn Gottes gekommen ist. Er macht sich nicht unabhängig vor Gott, er macht sich nicht schuldig vor Gott, er ist abhängig von Gott und bleibt unschuldig. Im Advent erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren Mensch wurde. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung richtet er sein Reich auf. Und er hat seinen Jüngern versprochen, ich komme wieder. Wenn Jesus wiederkommt, macht er ein Ende mit allem Bösen. Er macht ein Ende mit aller Ungerechtigkeit, mit Missbrauch und Misstrauen, mit Lügen. Er schafft eine neue Welt für alle sichtbar. Und das haben wir in Offenbarung 21 gelesen. Dort heißt es, Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Gott ist der Einzige, der den Tod besiegen kann. Und weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz werden mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Die erste Welt ist Vergangenheit. Und der auf dem Thron saß, sagte, sieh, ich mache alles neu. Menschliche Versuche, eine bessere Welt zu schaffen, werden unweigerlich scheitern, wenn sie unser größtes Problem ignorieren. Und das ist unser Konflikt mit Gott, unsere Rebellion gegen Gott. Durch den Advent hindurch klingt dagegen Gottes festes Versprechen. Ich habe meinen König eingesetzt. Und dieser König ist ein König für uns. Dies ist ein König, der sein Leben für uns geben wird, der uns retten will. Ihm können wir uns anvertrauen. Er schenkt uns neues Leben. Auf diese Verheißung zu haben wir Hannah heute getauft. Lasst uns beten für sie und für unsere Kinder, dass sie im Glauben annimmt. Aber die Verheißung gilt potenziell allen. Auch euch, auch ihnen heute, wenn sie Jesus noch nicht als Herrn angenommen haben. Vers 12 sagt, wohl allen, die auf ihn vertrauen. Das ist der Weg des ewigen Lebens, der Weg, auf dem wir nicht umkommen, sondern neues Leben haben. Wir wollen zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, manchmal spricht uns dein Wort sehr direkt an. Manchmal fühlen wir uns dadurch unangenehm berührt. Vielleicht würden wir solche Gedanken lieber vermeiden, solchen Wahrheiten lieber aus dem Weg gehen. Aber du meinst es gut mit uns. Du willst uns Segen schenken in deinem Reich. Du hast für eine neue Welt versprochen. Du hast den Tod besiegt und willst auch den Tod für uns besiegen. Und wir bitten dich, dass du in uns den Glauben schenkst und das Vertrauen auf Jesus, das uns auf den Weg in dein ewiges Reich bringt. Schenk uns diese Gnade in Jesu Namen. Amen.